In einer Zeit, in der Kriege und Konflikte die Nachrichten dominieren, stellen sich viele Menschen die Frage, ist die schweizerische Neutralität noch zeitgemäß oder gar unmoralisch? Mein heutiger Gast hat darauf eine klare Antwort. Bei mir ist der Politologe Wolf Linder. Er war von 1987 bis 2009 Professor an der Universität Bern und leitete dort das Institut für Politikwissenschaft. Er bezeichnet sich selbst als Altlinken, lehnt eine Flexibilisierung der Neutralität jedoch ab und befürwortet stattdessen ihre Verankerung in der Verfassung. Als enttäuschter Sozialdemokrat ist er zudem Mitinitiator eines Aufrufs an Linke und Grüne, die Neutralitätsinitiative zu unterstützen. Ich spreche heute mit ihm über seinen ethischen Kompass, über die Neutralitätsinitiative an sich und über den Zustand seiner Partei, der SP. Guten Tag, Professor Linder.
Grüezi, freut mich, bei Ihnen Gast zu sein.
Herr Linder, Sie bezeichnen sich selbst als Altlinken. Vielleicht muss man das zuerst ein bisschen ausdeutschen. Was bedeutet dieser Begriff für Sie heute in einer Zeit, in der sich die politische Linke stark gewandelt hat?
Ja, also meine Vergangenheit als Sozialist war bewegt. Ich war bei den Jusos, ich war aktiv in Gremien tätig, also im Kantonsparlament etc. Und damals war die Sozialdemokratie das, was man die klassische Sozialdemokratie nennt, also Einsatz für die Benachteiligten, auch Friedensfragen, die Gleichstellung von Mann und Frau. Und diese Postulate gibt es zwar heute noch, aber sie werden überlagert durch ganz andere Dinge. Die Linke hat verloren, was ihr Kompass ist. Also sie hat beispielsweise keine Kritik an der Globalisierung und an der Neoliberalisierung Europas und der Schweiz geführt und hat vergessen, dass davon weniger als die Hälfte der Leute profitieren. Sie hat sich von der klassischen Frauenfrage, also Gleichstellung und Anerkennung der Frau in allen gesellschaftlichen Lagen, weit entfernt, indem sie so Nebengeleise wie Woke-Identität und die Genderfragen auf die kleinsten Minderheiten reduziert, die zwar journalistisch dankbar aufgenommen werden und auch der Sozialdemokratie neue Wählerschaften zugeführt haben, aber eigentlich relativ unpolitisch sind. Etwas weiteres ist, dass ich spreche jetzt von der SP der Schweiz, die ist zwar hervorragend organisiert, ist eine Maschinerie, die sehr viel Spendengelder reinspült, aber sie ist oberflächlich in wichtigen Thema. Sie hatte seit 40 Jahren verpasst, Einwanderung zum Thema zu machen. Sie hat keine Kritik an der Globalisierung geführt und sie hat wenig unternommen, um den Sozialstaat zu modernisieren, sondern setzt alte Rezepte fort.
Nun konnten Sie ja diese Entwicklung über Jahrzehnte hinweg verfolgen. Sie haben gesehen, wie sich Ihre Partei oder auch Ihre Bewegung, Ihre politische Seite entwickelt hat. Haben Sie eine Erklärung dafür, wie es zu dieser Entwicklung kam in diesen Jahrzehnten?
Wie es zu dieser Entwicklung kam, da gibt es sehr viele Gründe und keiner allein ist überzeugend. Einmal ist der demografische Wandel zu sehen, bei dem die traditionelle Industriearbeiterschaft klein geworden ist oder in der Schweiz vor allem durch ausländische Arbeitskräfte vertreten ist, die kein Stimmrecht haben. Es ist die Verstädterung, die völlig andere Bedingungen des Sozialen hat. Es sind die Unterhaltungsindustrie, die eigentlich Politik als eine Form von Spektakel abfeiert, ohne tiefere Gründe der Gesellschaftsentwicklung nachzuvollziehen. Und dann gäbe es noch 1000 weitere Gründe.
Ein ganz aktueller Fall, in dem Sie eben nicht mit Ihrer Partei übereinstimmen, ist jetzt die Neutralitätsinitiative. Sie unterstützen die Neutralitätsinitiative, die ja maßgeblich von der SVP getragen wird. Zunächst inhaltlich. Warum ist die Verankerung der Neutralität in der Verfassung für Sie heute dringlicher denn je?
Neutralität war in den letzten 150 oder gar 200 Jahren der große Leitsatz nicht nur der Außenpolitik. Er hat auch die Innenpolitik beeinflusst, indem es die Neutralität ein bedeutender Integrationsfaktor war. Gerade weil man sich in außenpolitischen Fragen politisch nicht festgelegt hat, sondern frei von Krieg und frei von Blocken sein wollte, konnten die Leute ihre Meinung frei äußern. Die Neutralität hat heute eine noch wichtigere Bedeutung als vor 20 Jahren, weil die Welt zerfällt in große geopolitische Blöcke, da sich einem dieser Blöcke anzuschließen, ist gefährlich, weil dann ist es zu Ende mit der Tradition der Blockfreiheit und Ende der Tradition Neutralität als Friedensprojekt. Und sie ist gefährdet, weil ein Teil der politischen Elite heute den Anschluss an die NATO sucht. Und da kombinieren sich die Anhänger der EU-Beitritt mit dem NATO-Beitritt. Das halte ich alles für eine gefährliche Entwicklung. Die Neutralitätsinitiative will die Neutralität aufwerten, sichtbar machen in der Verfassung, sicherstellen, dass Blockfreiheit und kein Krieg als wichtigste Maxime der Außenpolitik weiterhin gelten und dass die Friedensbemühungen, die die Schweiz mit ihren Tradition der guten Dienste gemacht hat, dass die fortgesetzt und verstärkt werden, sodass die Schweiz als neutrales und friedliebendes und friedensförderndes Land weiterhin so bestehen kann.
Nach dem Einmarsch von Russland in der Ukraine wurde die Neutralitätsfrage sehr schnell eine emotional geführte Frage. Es hieß dann, es ist unmoralisch, es ist nicht ethisch in einer solchen Situation, wo ein Land von einem anderen angegriffen wird, neutral zu bleiben. Sie haben kürzlich publiziert zu diesem Thema und Sie haben in diesem Text unterschieden zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Warum ist es für Sie moralischer, gegenüber einem Aggressor neutral zu bleiben, anstatt Partei zu ergreifen? Wie sieht da Ihre Erklärung aus?
Sehen Sie, nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs haben die Leute gesagt, jetzt ist fertig mit Neutralität. Es kann doch nicht sein, dass man einen Angreifer, einen großen gegen einen kleinen, dass man den nicht sanktioniert und dass man nicht Partei ergreift. Nun, das ist emotional verständlich. Aber Neutralität ist nicht eine Frage des Wohlbefindens und der Solidarität, sondern es ist ein Grundsatz der Politik, der nicht die Übereinstimmung und Sympathie mit einem Land in den Vordergrund stellt, sondern was es für Folgen hat von meinem Verhalten. Und es ist klar, dass jetzt beispielsweise mit dem Ukraine-Krieg die Neutralität gefährdet ist, weil wir uns angeschlossen haben, den Sanktionen der EU Wort für Wort. Und damit wurde gesagt, die Schweiz ist nicht mehr neutral. Und zwar von den USA wie von Russland. Und die Neutralität hat also eine andere Logik, eine andere Gesinnung, also eine andere Ethik als die der Gesinnung, sondern es ist die Frage der Folgen. Und bei den Folgen ist es schon so, dass eben Neutralität sehr viele Vorteile nicht nur für unser Land hat, sondern dass die Stimme des Neutralen, der nicht Partei nimmt, eben wichtig ist in einer Zeit, wo sich alles polarisiert. Sodass also diese Neutralität von ihren Folgen her beurteilt werden muss. Das ist ihr moralischer Anspruch, nämlich, dass sie eintritt für Frieden, dass sie versucht, zwischen Kriegsparteien zu vermitteln. Das ist ihre moralische Grundlage.
Stichwort Sanktionen, welche die Schweiz mitgetragen hat. Sie kritisieren, der Bundesrat handle nicht mehr neutral damit, sondern agiere als Teil des Atlantischen Bündnisses. War das der Moment, wo die Schweiz ihre Unschuld oder Glaubwürdigkeit in Bezug auf die Neutralität verloren hat? Oder haben Sie diese Entwicklung schon vor dem Krieg in der Ukraine gespürt?
Also Neutralität war natürlich nie unschuldig. Es ist ein Prinzip, aber man kann in der Politik nicht immer geradeaus den Prinzipien folgen. Da gibt es Abweichungen, da gibt es Widersprüche. Aber es ist schon so, dass die Ukraine quasi so ein Kippmoment war, in dem gesehen wurde, dass der Bundesrat, Teile der politischen Elite und Teile des Militärs natürlich schon lange darauf gewartet haben, sich langsam der NATO anzuschließen, weil man in der geopolitischen Lage von heute glaubt, wir brauchen den Schutzschild der NATO. Ich halte das für eine gefährliche Entwicklung, weil wir können nicht gleichzeitig bei der NATO einsteigen und neutral bleiben. Dann würden wir zur Kriegspartei und es wäre nach den Pflichten, die die NATO stellt, wären Schweizer Soldaten auch in solchen Fällen, könnten einberufen werden für Kriege bis nach Afghanistan. Und das geht nicht zusammen mit der Neutralität, ist auch eigentlich moralisch für mich nicht unbedingt haltbar, wenn man sich einfach dem im Europa hegemonialen atlantischen Block anschließt.
Ein weiterer Kritikpunkt der Leute, die sich mit der Neutralität schwer tun, ist Neutralität, das ist Trittbrettfahren. Da geht man gewissermaßen einfach irgendwo davon aus, jemand anders schützt einen sowieso, man kann sich selbst aus jedem Konflikt heraushalten. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
Ja, das Trittbrettfahren ist ein ewiger Vorwurf. Ich weise ihn in aller Form zurück. Denn die Schweiz wendet sehr viel Mittel auf, um ihre Selbstverteidigung zu finanzieren. Die Neutralität ist also nicht eine, die einfach sagt, wir haben ja andere, die den Krieg für uns führen, sondern die Schweiz ist selber bewaffnet, aber diese Bewaffnung dient einzig und allein der Verteidigung des eigenen Landes. Trittbrettfahren wird auch gesagt ökonomisch. Es ist richtig, dass Neutralität manchmal Geschäfte begünstigt, aber es kann auch dazu führen, dass sie uns in Verlegenheit bringt und dass wir verzichten müssen, Geschäfte zu treiben, beispielsweise mit der ganzen Kriegsindustrie, wo ja die Ausfuhr von Waffen neutralitätsrechtlich verpönt ist und auch weniger stattfinden kann.
Mit Ihrem Ja zur Neutralitätsinitiative sind Sie ja nicht ganz allein, aber einer von wenigen in der Sozialdemokratie. Warum lehnt die SPD die Neutralitätsinitiative Ihrer Meinung nach ab? Ist es wirklich nur dieser Anti-Blocher-Reflex nach dem Schema, wenn etwas von der SVP kommt, dann können wir es nicht befürworten, egal was es ist, oder sehen Sie weitere Gründe?
Also ich habe ja bei der Unterschriftensammlung für unseren Aufruf mit Dutzenden von alten Kollegen und Genossen gesprochen, und immer die gleiche Antwort bekommen, die Initiative kommt vom Locher, ist eine Putin-Initiative und beides stimmt natürlich nicht, aber es hat verfangen. Es ist also schon der Anti-Blocher-Reflex, der die Genossen, die ich getroffen habe, mehrheitlich davon abhält, sich überhaupt zu überlegen, ist das eine gute Sache, sondern es ist einfach der Reflex, es kommt vom Locher, also muss es falsch und schlecht sein. Das ist für mich auch eine der großen Enttäuschungen, weil die SP hat eine Vergangenheit als Friedenspartei und das ist völlig vergessen gegangen und blindlings meint man, Militarisierung, mehr Waffen, Aufrüstung, sich in die Arme der NATO zu setzen, das sei gut für unser Land. Und das ist eigentlich eine große Enttäuschung für mich.
Dass in der SP-Kritik an der Einwanderung heute regelrecht tabu ist, ist das auch dieser Anti-SVP-Reflex, dass man also sagt, wenn die SVP eine Einwanderungsinitiative nach der anderen bringt, müssen wir uns dagegen stemmen. Sie sehen das ein bisschen anders.
Ja und nein. Dass die Einwanderung von Blocher und der SVP lanciert wurde, hat den gleichen Effekt natürlich gehabt, kann ja nur schlecht sein. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht Gründe, weil die schweizerischen Arbeiter und Angestellten, die haben teilweise natürlich von dieser Einwanderung auch profitiert. Dass es nur die Hälfte ist, das hat die Partei übersehen. Und es ist aber schon so, dass dies ja ein grundlegendes Problem ist für ein Land, das heute 25% der Bevölkerung von Eingewanderten, Zugewanderten stellt. Und dass das natürlich all die Probleme schafft der Dichte, der Überlastung, der sozialen Einrichtungen etc. etc. Das hat die Partei übersehen und das war vermutlich einer ihrer größten Fehler der letzten 40 Jahre.
Suchen wir ein bisschen nach den Ursachen. Wenn man an einen Stammtisch sitzt und sich mit Arbeitern oder Gewerbetreibenden unterhält, dann spürt man diese Kritik an der Migration, man spürt vielleicht auch eine gewisse Sympathie zur Neutralitätsinitiative, zu SVP-Positionen. Hat denn die Linke, hat ihre Partei ganz allgemein den Kontakt zu dem verloren, was wir in der Schweiz Bützer nennen?
Das ist eine alte Haltung oder Meinung und sie stimmt schon zu einem größeren Grad. Also die eigentlichen Vertreter aus den unteren Schichten sind ja in der Politik und schon in der Partei schlecht vertreten. Es sind Akademiker wie ich, die da den Laden führen und die haben schon eine andere Weltsicht. Ihnen ist die Welt der arbeitenden Menschen, der einfach arbeitenden Menschen, der Handwerker, der Handlanger etc. abhanden gekommen. Sie haben ihr Auskommen in den Dienstleistungssektor, sie sind globalisiert, sie haben Kontakte ins Ausland etc. Und das ist eine andere Mentalität. Und da ist schon der Kontakt, die Bodenhaltung verloren gegangen.
Und damit ist ja die Linke in der Schweiz nicht ganz allein. Die SPD, die Sozialdemokraten in Deutschland, die stehen vor ähnlichen Zerreißproben zwischen Regierungsverantwortung mit Waffenlieferungen beispielsweise und der Friedenspolitik, die sie früher vertreten haben. Gibt es Parallelen zwischen der Schweizer SP und der SPD?
Ja, ich sehe Parallelen. Also es gibt einen großen Unterschied. Die SP in der Schweiz hat sich gehalten, während die SPD eben ein Trauerspiel bildet, was den Wählerverlust anbelangt. Nun, ich sehe doch sehr viele Parallelen dazu. Dazu gehört Einwanderung, Globalisierung, die Modernisierung des Sozialstaats. Das sind drei Punkte, die sowohl für Deutschland wie für die Schweiz gelten. Ich sehe wenige Stimmen, die das für Deutschland korrigieren können. Mich hat seinerzeit das Buch von Sarah Wagenknecht eigentlich sehr überzeugt, denn diese hat jene Themen aufgenommen, die in der deutschen Politik verloren gegangen sind, also Kritik an der neoliberalen EU-Entwicklung, Kritik an der Einwanderung, die Modernisierung des Sozialstaats, die Modernisierung von Bürokratie, aber auch, dass der Sozialstaat nicht nur ein Empfängerstaat ist, ein bequemer Staat, der einem von der Wiege bis zur Bahre alle Risiken des Lebens aus dem Weg schafft, sondern dass Sozialstaat ein Geben und Nehmen ist. Also, dass es auch gewisse Pflichten gibt gegenüber den Rechten und dass der Sozialstaat nicht einfach von oben kommt, sondern eigentlich horizontal lokal sich bewähren muss und nicht immer von staatlichen Lösungen, sondern auch von zivilgesellschaftlichem Engagement, zivilgesellschaftlicher Solidarität, Hilfsbereitschaft lebt. Und das sind Parallelen, die ich sowohl für Deutschland wie für die Schweiz, für die Linke sehe.
Einen gewichtigen Unterschied haben Sie schon erwähnt. Die SPD stürzt bei Umfragen derzeit ziemlich massiv ab. Die SP hat einen relativ verlässlichen, durchaus anständigen Wähleranteil in der Schweiz immer noch. Droht der SP irgendwann eine SPDisierung punkto Wahlresultaten? Glauben Sie, dass das verzögert irgendwo auch abgestraft werden könnte, wie sich die SP entwickelt?
Zunächst einmal ist die Wählerschaft in der Schweiz stabiler als die in Deutschland. Also die Volatilität, also der Unterschied von Wahlergebnissen von Wahl zu Wahl ist kleiner in der Schweiz. Also da ist die Trägheit des Systems bei uns, die die SP ein bisschen vor dem Absturz bewahrt hat. Aber die schweizerische SP hat eine Chance. Wir haben ja mit der direkten Demokratie, die kann man so als einen Seismograph sehen. Ein Seismograph, der Veränderungen ankündigt. Und da hat die SP Schweiz vermutlich schnellere und verlässlichere Anzeichen dafür, wenn etwas nicht stimmt. Und die Chance, das früher zu korrigieren, vielleicht als die SPD, die ja auch sehr zentralistisch ist. Und das wäre dann eine Gefährdung der schweizerischen SP, dass sie ebenfalls zentralistisch organisiert ist, von oben herunter und nicht reagiert auf Entwicklungen an der Basis und auf lokale Entwicklungen.
Lassen Sie uns noch kurz über ein ganz anderes Thema sprechen, nämlich einen interessanten Vorschlag, den Sie ins Feld geführt haben. Es geht um das Ständemeer, das ein heftig diskutiertes Thema derzeit ist aufgrund der neuen Verträge mit der EU. Sie haben den provokanten Vorschlag des stärkeren Meers gemacht. Wenn Volk und Stände unterschiedlich entscheiden, dann soll das prozentual höhere Ergebnis zählen. Warum ist das aus Ihrer Sicht fairer als das heutige System, in dem kleine Kantone gewissermaßen ein Veto einlegen können?
Ja, das hängt mit unserem Föderalismus zusammen. Dieses doppelte Meer wurde 1848 eingeführt und damals zum Schutz der kleinen Kantone gemacht, vor allem der Innerschweiz und damit auch der konservativen Landkantone. Nun, heute haben sich die Verhältnisse, die demografischen Verhältnisse, stark geändert. Es ist also immer eine kleinere Zahl von Stimmberechtigten, die quasi ein Veto einlegen können gegen Dinge, die die demokratische Mehrheit will. Und das sollte man irgendwie korrigieren. Der Vorschlag, dass nicht einfach das Ständemeer ein Resultat als Veto benutzt werden kann, wäre eben eine Anpassung an die Verhältnisse. Das kann man demografisch tun, indem man das Ständemeer zahlenmäßig auf 2/3 etc. fesseln. Man kann es aber viel einfacher haben, indem man einfach sagt, föderalistische Mehrheiten und demokratische Mehrheiten sind beide wichtig in einem föderalistischen Staat, aber in Volksabstimmungen lassen wir es darauf ankommen, ist wirklich die Mehrheit der Kantone größer, prozentual gesehen, als die Mehrheit der demokratischen Mehrheiten? Oder ist es umgekehrt? Ist die demokratische Mehrheit, also beispielsweise 70% Ja-Stimmen, während das Kantonsmeer nur 13-12 wäre, dann hätte eben die demokratische Mehrheit das Sagen. Der Vorschlag ist der, dass es nicht von vornherein das eine oder das andere begünstigt, dass es auch ein bisschen den Wettbewerb stimuliert und dass, weil es nicht voraussehbar ist, dass es auch eine Chance haben könnte, von der Mehrheit der Stimmberechtigten unter Kantone angenommen zu werden.
Kommen wir gegen Schluss nochmal zur Neutralitätsinitiative zurück. Der Ausgang dieser Abstimmung ist natürlich noch offen. Wenn die nicht durchdringen sollte, wenn die Schweizer Nein sagen zur Neutralitätsinitiative, ist es dann für Sie vorprogrammiert, dass die Neutralität weiter aufgeweicht oder flexibel gehandhabt wird, oder kann allenfalls die Bedeutung der Neutralität auch auf anderem Wege wieder steigen?
Also, ich bin nicht einfach der Pessimist, aber der Realist, der sagt, die Kräfte, die heute der Globalisierung, dem Atlantischen Bündnis, der Militarisierung, der Hochrüstung folgen, diese Kräfte sind so stark, dass ich bei einer Ablehnung der Initiative eigentlich schon schwarz sehe für die Neutralität. Und es ist aber möglich, dass die Stimmbürger, die das letzte Wort haben, die Sache wieder korrigieren könnten. Ganz sicher wäre zum Beispiel ein NATO-Beitritt unpopulär, der würde ganz sicher abgelehnt. Aber die Gefahr ist ja darin, dass man dabei ist, ohne Mitglied zu sein, dass man einfach mit stärkerer Kooperation das gleiche Resultat erzielt wie mit einer Mitgliedschaft. Und das wäre dann das Gleiche wie mit der EU. Wir sind ja nicht Mitglied der EU, aber wir vollziehen die Gesetze aus Brüssel über das, was gefordert ist vertraglich. Wir stimmen dem zu. Wir haben quasi eine vorauseilenden Gehorsamshaltung, sodass es keinen Unterschied macht, ob wir Mitglied sind oder assoziiert, wie jetzt mit der EU. Und das wäre dann das Gleiche mit der NATO. Darum bin ich schon der Meinung, es sei eine Schicksalsfrage für die Schweiz, wie sie über die Neutralitätsinitiative entscheidet, ob sie weiterhin auf dem bewährten und historisch bewährten Kurs der Neutralität den setzt, auch alle Unannehmlichkeiten in Kauf nimmt, weil Neutralität ist nicht beliebt im Ausland, von den Großmächten noch nie. Es gibt viele Kritik daran, aber dass das Prinzip fallen gelassen würde, das ist schon etwas, das mir nicht gefällt und das mich beunruhigt, wenn ich an die junge Generation denke.
Und wie wird diese Schicksalsfrage ausgehen? Haben Sie eine Prognose?
Es ist nicht leicht. Initiativen haben ja im Durchschnitt nur etwa 30-35% Stimmen. Man müsste also 15-20% Stimmen mehr dafür haben. Wir sind unterwegs, diese 20% zu suchen. Es ist nicht einfach, aber meine Hoffnung und meine Überzeugung ist die, dass wenn wir uns da sehr stark ins Zeug legen, dass wir eine Chance haben.
Zu Gast zur Neutralitätsinitiative und der Haltung seiner Partei, der SP, zu dieser Initiative war der Politologe Professor Wolf Linder. Besten Dank für das Gespräch.
Gern geschehen, hat mir Spaß gemacht.